Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Aber so was von. Schönen guten Morgen.
Ich sag nur 9 Uhr. Bonjour.
Bis 9.05 Uhr. Bonjour, Strumpf.
Du, man muss für die Kunst auch Opfer bringen.
Genesis Owusu, Get Inspired. 9.08 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute wird Wolke sein.
Aber ehrlich gesagt, bei dem Namen Genesis Owusu bin ich ja auch schon inspired und frage mich, waren die Eltern riesige Musikfans? Ist es ein Künstlername? Ist er großer Genesis-Fan? Ja? Oder hat es damit gar nichts zu tun? Waren die Eltern vielleicht Christen und haben ihn nach einem Buch aus der Bibel benannt und seine Schwester heißt Exodus Owusu zum Beispiel? Das ist, glaube ich, kein Kapitel der Bibel. Aber
da bin ich nicht bibelfest genug.
Wie man gemerkt hat, aber es ist auch, es macht ja auch gar nichts. Die Frage ist heute ja auch, ob du wolkenfest bist, obwohl Wolken ja gar nicht fest sind.
Ja, das ist schwierig.
Ne? Das ist schwierig, wobei ich das immer, wenn man manchmal so über der Wolkendecke fliegt im Flugzeug und die ist so ganz, ganz dicht, dann finde ich, sieht es ja schon so aus wie Wolkenschneelandschaft. Und man kann sich immer gut vorstellen, wie Leute darüber wandern.
Du, ich war kürzlich ja im Schwarzwald in den Herbstferien.
Ja, und da ich gratuliere dir
tatsächlich dazu. So, dass wir teilweise so weit oben waren, dass dann die Wolken auch so schräg unter uns waren. Und auch das sah dann aus wie so, auch da hüpfe ich rein. Ja. Ein schönes Bett.
Oh, das hatte ich vor ein paar Wochen auf Kreta. Das ist großartig, es wird so neblig, denkst du, aber es ist gar nicht neblig, sondern du fährst nur so hoch, dass du auf einmal dann die Wolken unter dir hast. Und du bist dann auf dem Gipfel und dann im Idealfall hast du oben ganz viel Sonne und siehst dann aber diese, so wie man von unten die geilen Wolkenformen anguckt, kann man dann ja von oben die geilen Schattenformen angucken, die Wolken machen unter einem auf dem Land. Das
wenn
ist ziemlich cool. Oder dran vorbei.
Ach, diese Natur. Wir reden natürlich nicht nur über diese Wolken, sondern über ganz, ganz viele andere Wolken.
Ja, aber du, Teasing kommt ja gleich noch. Ich wollte nur sagen, die Wolken, die heute da sind, wo man das Gefühl hat, jemand hat einfach so eine, sagen wir so, leicht, eigentlich eine Zementdecke über die Erde gezogen und dann aber bei Photoshop den Opacity-Regler auf 80% gezogen. Das finde ich nicht schön.
Nee, das mag ich auch nicht. Deswegen haben wir gestern nochmal kurz den Garten Herbst- bzw. Winterfest gemacht. Ein letztes Mal Rasen gemäht und so. Und waren da ganz, ganz fleißig unterwegs. Eigentlich hatte ich ja vor, heute mal in die Pilze zu gehen. Aber ich glaube, es soll den ganzen Tag immer wieder regnen. Das werde ich mir wahrscheinlich klemmen.
Ich glaube auch, weißt du, du unterschätzt die Herausforderung, weil du bist ja doch viel größer als die Schlümpfe, die ja in die Pilze gehen können, weil sie da drin wohnen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du in die Pilze gehst, selbst in einen großen Parasol, dann ist der Pilz kaputt.
Schade. Aber es soll eh regnen. Insofern ist das Thema wahrscheinlich der Drops hier lutscht, wie es so schön heißt. Und was wir zum Thema Wolke wirklich mit Ihnen vorhaben, das schauen wir gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Wolke.
Und die Leute, die griechisch altphilologisch unterwegs sind, die wissen natürlich, woher der Begriff Wolkenkuckucksheim kommt. Aber viele andere wissen es nicht. Und wir wollen heute endlich mal Aufklärung für alle schaffen.
Ganz Berlin ist eine Wolke. Wer aus Berlin kommt, weiß, dass wir damit sagen, wie toll Berlin doch ist. Was man heutzutage noch so alles für toll sagen kann, das klären wir auch in dieser Sendung.
Wolkenformen sind mehr als nur eine romantische Beschäftigung für erste Dates. Sie sind vor allem interessant für Meteorologen. Warum und wie, das besprechen wir mit Carsten Brandt von Donnerwetter.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Also, ihr lieben jungen Menschen, wenn ihr dieses technische Gerät in euren Händen mal zur Seite legt und den Kopf gern Himmel richtet, auch wenn es euch, ich sag mal, wahrscheinlich anatomisch mittlerweile schwerfällt, durch diesen Buckel im Genick von runter aufs Smartphone starren, dann werdet ihr eventuell Wolken entdecken. Und ich meine, wir damals noch ohne Smartphone, wir hatten ja nichts. Das heißt, wir haben in den Himmel gestarrt und haben uns vorgestellt, was denn das für Wolken sind und haben in den Wolken Formen erkannt. Vom Elefanten übers Häschen, Herz, Stern, keine Ahnung, alles Mögliche ist da möglich. Es gibt aber auch meteorologische Bezeichnungen für diese Wolken. Also sowas wie Schleier, Schäfchen, Quellwolken. Der ein oder andere hat das Wort Cumulus auch schon mal gehört. Aber was der ganze Quatsch bedeutet, das besprechen wir mit dem Meteorologen Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de. Wunderschönen guten Morgen, Carsten.
Hallo Sven, Daniel. Schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Also erstmal muss ich natürlich leider hier die Wahrheit sagen. Und Sven kennt natürlich irgendwie, hat nie in den Himmel geguckt. Der kennt die Wolkenformen, kennt er irgendwie nur, weil er hat einen Fernseher
gehabt. Aus World of Warcraft.
Der hat damals bei Peter Lustig, da haben die gesagt, wir gucken in die Wolken. Ja, also wir haben natürlich nur Video geguckt. Aber Carsten, jetzt hilf uns mal aus. Welche Wolkenformen gibt es denn, die dich als Meteorologen besonders interessieren?
Also es ist natürlich so, ich bin natürlich, auch Meteorologen sind normale Menschen. Und
lieben was?
lieben schöne Wolken. Also es gibt, meine Lieblingswolke, und da glaube ich, die teile ich mit ganz vielen, ist die Altu, erstmal der Fachbegriff, Altu Cumulus lenkt die Polaris. Das ist so eine...
Angeber.
Eine Angeberwolke. Eine Föhnwolke. Wir haben die gar nicht so... Wir haben die in Berlin und Brandenburg eher selten. Es gibt sie ab und zu mal zu sehen, aber wie gesagt, eher selten, weil das ist so die klassische Föhnwolke. Ihr müsst euch vorstellen, in den Alpen sehr häufig, aber auch so im Mittelgebirge in Deutschland gibt es sie immer wieder mal. Dann, wenn so in mittlerer Höhe, so zwischen 2.000 und 6.000 Meter Höhe, so ein bisschen Feuchtigkeit ist, die Strömung sehr wellig ist und über so einen Gebirgskamm rüber muss. Und dann bildet sich auf der Lee-Seite dieses Gebirgskammes dann häufig diese Wolkenart, also diese Alto-Cumulus-Wolke, so linsenförmig, sieht manchmal wie so ein UFO aus. Also das ist meine Lieblingswolke und ganz viele lieben die natürlich.
Das klingt erstmal toll und jetzt frage ich mich aber, du hast ja gesagt, das ist im Prinzip so eine Föhnwolke. Ich konnte mir unter Föhnwolke jetzt überhaupt nichts vorstellen, außer vielleicht irgendwie eine schräge Frisur. Ja. Das heißt aber, weil es die bei uns nicht gibt, haben wir deswegen wahrscheinlich auch nicht so einen einfachen deutschen Namen wie Schäfchenwolke, oder? Und deswegen denkst du wahrscheinlich, wenn du sie siehst, auch nur, das ist aber eine schöne alte Cumulus, richtig?
Ja, es ist richtig, aber es gibt natürlich so bestimmte Wolkenarten, wo es dann auch, sag ich mal, so allgemeine Begriffe da, also Wattebäusche von mir aus für diese Cumuluswolken, für die Cumulus humili, also für die kleinste Form der Cumuluswolke, Schönwetterwolke, sagt man auch dazu dann, ne? Also da gibt es, oder Schäfchenwolken, ne? Die Schäfchenwolken.
Ja, ja,
da
ja.
Sind wir wieder, ne? Da gibt es dann der Fachbegriff, ja, Alto Cumulus Perlucidus, also auch mittelhohe Wolken. Diese Schäfchenwolken, die dann bestimmt meist dann schön Wetter bringen, wenn sie dann vorbeiziehen. Also es gibt häufig dafür dann auch allgemeine Namen. Übrigens, nur mal ganz schnell historisch, es gibt einen Engländer, der musste dann wegen seinen Eltern Apotheker werden und der hat aber Wolken geliebt und der hat vor über 220 Jahren genau diese Angeberbegriffe, also das Lateinische, da eingeführt, weil man diese Wolken so sortieren wollte wie bei den Pflanzen, ne, wo da jede Pflanze eine Art, eine Unterart, eine Familie und so weiter zugeordnet ist. Und so hat er das dann auch gemacht. Luke Howard heißt er und Apotheker und aus London, 1772 geboren. Und der hat uns diese Systematik mit auf den Weg gegeben, hat über 100 Jahre gedauert, bis wir alle Meteorologen uns darauf geeinigt haben, dass wir mit diesem System dann sozusagen den Himmel kategorisieren. Der Mensch möchte ja immer kategorisieren, in Schubladen stecken und das machen.
Das ist eine schöne Historie und ich habe großes Mitleid mit Herrn Howard. Ich sehe so einen Apotheker, der immer den ganzen Tag vor seiner Apotheke steht, den Himmel studiert mit dem Notizbuch und sich total ärgert, wenn wieder irgendwelche Leute kommen, die von ihm irgendwas kaufen wollen.
Ja. Also, der hatte gar keine Lust dazu, aber hat er wegen den Eltern.
Lern was Anständiges, Junge. Kennt man doch. Carsten, an der Stelle, ganz kurz. Also wir haben jetzt hochkomplexe Namen für die Wolken, die wir alle als Schäfchenwölkchen oder keine Ahnung was bezeichnen. Aber was lernt ihr Meteorologen aus den Wolken? Also sagen die euch mehr als uns, außer kick mal einen Elefant?
Ja, das ist ganz interessant. An den Unis kriegt man das noch so ein bisschen mit. Aber leider, also ich glaube, ich bin da auch wahrscheinlich schon wegen meinem Alter so aussterbender Art, weil immer weniger selbst diplomierte Meteorologen diese Wolkenarten nicht mehr so kennen. Und im täglichen Geschäft, sag ich mal, braucht man das auch eigentlich nicht mehr. Also man muss schon eine Liebe entwickeln. Wir gucken ja nur noch auf Computer, also während oder auch wirklich auf Handybildschirme und ähnlich. Das ist ja in der Meteorologie nicht anders. Also man guckt ja nur noch auf Bildschirme und häufig nicht mehr so in den Himmel. Das ist sehr, sehr schade. Also dieser Bezug, den viele denken, deswegen bin ich auch Meteorologe geworden, dass man den ganzen Tag in den Himmel gucken kann, rausgucken, sein Geld mit Wolken gucken verdienen kann. Das hat bei mir noch so ein bisschen funktioniert, aber in Zwischenzeit ist das halt vorbei. Diese Verbindung ist nicht mehr da. Leider, leider, leider. Wir gucken halt auf Bildschirme. Aber es wird trotzdem noch genutzt. Also viele Wetterbeobachter schreiben das noch so auf. Und da ist auch das nochmal so als Info. Dieser Traumjob, Wetterbeobachter an der Wetterstation, den gibt es ja auch quasi nicht mehr. Der ist ja auch ab vor ein paar Jahren durch, heute bedeutet sagen, künstliche Intelligenz und Ähnliches ersetzt worden. Weg ist es. Und also das gibt es nicht mehr. Und deswegen sterben auch so ein bisschen diese Wolkenbeobachter aus und auch diese Begrifflichkeiten können immer weniger Leute. Und wir müssen dafür kämpfen, ne, dass das nicht komplett ist.
Vielleicht ändert sich das. Wenn es noch weniger Leute werden, die wissen, wie die Wolken aussehen und wie die Formen heißen, dann entwickelt sich vielleicht statt Birdwatching auch so Clubs für Cloudwatching. Ja. Und dann dann sagen Leute, ich wollte schon immer mal so eine, was war es, Alto Cumulus, nee, oder irgendwas.
Lexikonaris.
Wollte ich schon immer mal sehen und jetzt habe ich sie endlich erwischt. Das war eine ganz toller persönlicher Einblick über die Wolkenformen und ihre abnehmende Bedeutung für Meteorologen von Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de. Dankeschön, Carsten.
Danke, Carsten. Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Ja. Tschüss. Ach, ich dachte, so. Mal, Cloudwatching wäre Netflix und Chill.
Da hast du auch recht. Und ich wollte Carsten eigentlich noch zurufen, dass es für einen Beruf als Apotheker jetzt wahrscheinlich auch schon zu spät ist.
Hallo, guten Morgen, Deutschland.
Guten Morgen, Deutschland. Bekenntnisse von Horst Evers.
Von Horst Evers lernen heißt siegen lernen. Vielen geht es ja dann morgen früh wieder so. Die Schule geht wieder los, der allgemeine Rhythmus geht wieder rein. 6 Uhr aufstehen ist wieder angesagt. Vielleicht konnte der eine oder die andere von Ihnen ja dank der Schulferien ein bisschen länger schlafen in den letzten 2 Wochen. Also ich bin immer so gegen 7 aufgestanden, hat mir sehr gut getan. Vor morgen habe ich Angst. Aber wenn wir von Horst Evers lernen, dann lernen wir, wie es geht. Er berichtet uns über schöne Rituale nach dem Aufstehen.
Als ich am Morgen des frühen Nachmittags erwachte, kam ich mir vor wie ein Wollknoll, das man einer jungen Katze zum Spielen geschenkt hatte. Auch meine Stirn fühlte sich ungewohnt an. Ich betastete sie und bemerkte, dass an ihr ein Zettel klebte. Ich riss ihn herunter. Hallo Horst, die Antworten auf all deine Fragen stehen auf einem weiteren Zettel auf dem Schreibtisch. Ich ignorierte die Katze, bewegte mich mühsam zum Schreibtisch und las. Guten Morgen. Du heißt Horst Evers und bist hier zu Hause. Die deprimierend desaströse Einrichtung deiner Wohnung und ihr Zustand sind quasi Absicht. Dein raffiniert und durchtriebener Plan ist es, falls tatsächlich mal eine Frau hierher kommen sollte, sie durch spontanes Mitleid an dich zu binden. Hat bislang noch nie geklappt. Aber solange niemand einen besseren Plan hat, ist das der Plan. Ich erinnerte mich. P.S. Für gewöhnlich gehst du nach dem Lesen dieser Mitteilung erst mal in die Küche und machst dir einen Kaffee. Genau. Ich selbst hatte vor einigen Wochen diese beiden Zettel geschrieben, um so eben jeden Morgen die 2 Stunden Zeit zu sparen, die ich sonst immer brauchte, um mich an all diese wichtigen Informationen selbstständig zu erinnern. Und natürlich auch, um dann nicht doch versehentlich aufzuräumen, um meinen Plan zu unterminieren. Wie schnell ist das passiert, wenn man nicht aufpasst? Zack, hast du aufgeräumt. Und es dauert Stunden, bis man das wieder zurückgebaut hat. Und häufig kriegt man es ja gar nicht mehr so hin, wie es war. Wo du immer dachtest, ah, das war eine andere Unordnung, eine viel schönere, ah, die viel mehr Mitleid erregt, das schaffst du nicht wieder. Auf dem Küchentisch stand ein benutzter Teller. Auf dem Herd eine übel zugerichtete Pfanne. Verdammt. Offensichtlich hatte ich wieder im Schlaf gekocht. Das wollte ich doch nicht mehr. Von den Lebensmitteln fehlte nichts. Also nur der Salzstreuer war komplett leer. Aber sonst? Na toll. Offensichtlich hatte ich mir einfach eine Pfanne Salz gebraten und gegessen. Nicht jedermanns Geschmack. Aber ich bin mir nur so erzogen, dass gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Erst recht, wenn man schläft. Ja. Tatsächlich hatte ich natürlich nur vergessen, das, was ich eigentlich kochen wollte, in die Pfanne zu tun. Also war nach dem Salzen wohl irgendwie weggedöst. Und dann später, als ich wieder aufgewacht bin und mir die Pfanne Salz gebraten hatte, vermutlich zu stolz gewesen, meinen Fehler zuzugeben und habe dann eben stattdessen die Pfanne Salz gegessen. Da muss man durch. Im Abwaschberg in der Spüle erkenne ich, dass eine Mulde freigeräumt ist. Exakt groß genug, um einen Kopf ins Becken unter dem Wasserhahn zu klemmen und zu trinken. Das ergibt Sinn. Und eine Kanne Kaffee habe ich in der Nacht auch schon gemacht. Ist leider mittlerweile völlig kalt. Kalter Kaffee soll ja schön machen. Aber ich bin auch mal gespannt. Trinke die ganze Kanne leer und setze mich vor den Spiegel. Warte. Geduldig. Nichts passiert. Nach einer Stunde beginne ich enttäuscht, den Spiegel zu schminken. Hört dann doch wieder auf, als mir irgendwie wie Selbstbetrug vorkommt. Hefte stattdessen einen Zettel an den Spiegel. Kalter Kaffee macht nicht schön, du hast das schon mal probiert. Döse dann wieder weg. Es ist aber doch immer schön, schon einiges am Papierkram erledigt zu haben, bevor man seinen Tag so richtig beginnt.
Guten Morgen, Deutschland. Bekenntnisse von Horst Evers. Gibt's auch an jedem Donnerstag im schönen Morgen. Auf Radio 1.
Und wenn wir Themen recherchieren für unsere Sendung 2 auf 1, dann brainstormen wir, wie es modern so heißt, und haben einfach gefunden, dass der Begriff Wolkenkuckucksheim doch sehr, sehr schön ist. Und man benutzt den ja auch immer zu, Mensch, der lebt doch im Wolkenkuckucksheim und so weiter und so fort. Aber wir wollten wissen, woher kommt er eigentlich? Und haben festgestellt, dass er vom Vater der Komödie, nicht zu verwechseln mit den Vätern der Klamotte, stammt von Aristophanes. Und über den wollen wir jetzt sprechen mit Professor Dr. Niklas Holzberg. Er ist Professor für klassische Philologie. Schönen guten Morgen, Herr Holzberg.
Hallo, Herr Holzberg.
Schönen guten Morgen.
Herr Holzberg, wer war denn dieser Mann?
Aristophanes lebte an der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert vor Christus in Athen und führte dort regelmäßig Komödien auf. Es sind ungefähr 40 gewesen, aber von denen sind uns nur 11 überliefert.
Okay, das heißt, wir wissen, es waren 40, 11 haben es geschafft. Ja, wo sind die 29 denn geblieben?
Die sind nicht mehr abgeschrieben worden, weil sie in der Schule nicht gelesen wurden.
Okay.
Da wurde eine Auswahl getroffen. Im Mittelalter wurden sogar dann nur noch 3 davon gelesen, weil die Komödien des Aristophanes sehr obszön sind.
Ah.
Und diese 3, das sind noch die harmlosesten.
Okay.
Okay, wurde also gleich so ein bisschen zensiert. In welchem seiner Werke hat er denn jetzt das berühmte Wolkenkuckucksheim geprägt, erwähnt, sich erdacht?
Ja, das ist eine Komödie mit dem Titel Die Vögel, griechisch Ornithes, daher kommt ja Ornithologie, ne, Ornithes, die Vögel. Und es geht darin darum, dass 2 Athener, die enttäuscht sind von dem ständigen Gerichtswesen in Athen, denn die haben dauernd Prozesse geführt, es war eine Demokratie, deswegen macht ihnen das so einen großen Spaß. Und die verlassen Athen und gründen mit den Vögeln zusammen ein neues Reich zwischen der Erde und dem Olymp, wo die Götter hausen, und versuchen nun sowohl den Göttern als auch den Menschen ihre Befehle aufzuzwingen. Und sie nennen dieses neue Reich auf Griechisch Nephelopokygia. Und das hat man ins Deutsche mit Wolkenkuckucksheim übersetzt.
Total schön. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt kein Kenner der antiken Komödie, offensichtlich. Und ich würde denken, also bei Komödie denke ich eher an Otto Walkes und Dieter Hallervorden und vielleicht Bulli Herbigt. Aber das Ganze klingt für mich eher wie eine Mischung aus Shakespeare und Samuel Beckett. Wie würden Sie die Komödien des Aristophanes beschreiben?
Es ist so, was Sie zunächst angesprochen haben, ist ein Komödientyp, der in Griechenland erst in späterer Zeit entsteht, nämlich der, wie wir es vor allen Dingen vom Komödienstadel und Ohne Sorg und sowas kennen, Irrungen und Wirrungen um ein Paar und am Schluss Friede, Freude, Eierkuchen, man steht am Altar oder geht sonst zusammen. Das ist bei Aristophanes noch nicht der Fall, denn er hat mehr sowas, was man Kabarett vergleichen kann, allerdings eben inszeniert. Es geht immer davon aus, dass in Athen was nicht in Ordnung ist politisch. Ja? Und dann beschließen ein Individuum oder in diesem Falle 2, das zu ändern durch eine Art Utopie. Sie verlassen die Stadt, denken sich was Neues aus, was sie mit der Welt anfangen, in diesem Falle die Gründung eines neuen Reiches. Und dann sieht man in Einzelszenen, was das für Folgen hat. Dann kommen Leute und wollen an diesem Reich teilnehmen, wollen den neuen Herrschern was verkaufen. Dann kommen die Götter und meckern und sagen, ihr könnt uns doch die Macht nicht wegnehmen und so weiter. Ist es deutlich? Ja?
Ja, klar, cool.
Das heißt also, es ist mehr so Episodentheater, eine lustige Szene nach der anderen.
Okay, ja, aber auch so ein bisschen hört man raus, irgendwie war ja auch der Vater des politischen Kabarett, kann man ja an der Stelle schon fast sagen.
Athen hatte damals eine unbeschränkte Demokratie, allerdings nicht wie unsere mit der Gewaltenteilung, drum ist sie auch kaputt gegangen. Die Volksversammlung hatte alles zu bestimmen. Ja? Also das gesamte Volk setzte sich zur Volksversammlung zusammen und bestimmte. Das bedeutete, dass eine totale Freiheit herrschte, dass man tatsächlich auf der Bühne auch bedeutende, berühmte Leute, Staatsmänner angreifen konnte. Aristophanes hat einmal einen sehr erfolgreichen General, den er persönlich nicht mochte, auf der Bühne total in den Dreck gezogen. Und obwohl die Zuschauer natürlich dem General dankbar waren, fanden sie die Komödie so gut, dass sie dem Stück den ersten Preis zuerkannt haben. Denn Komödien wurden damals, genauso wie Tragödien, immer im Wettbewerb aufgeführt. geführt. Und da gab es Kampfrichter und das Publikum und die vergaben die Preise. Und er kriegte, obwohl er einen großen General angegriffen hatte, trotzdem den ersten Preis.
Das ist ja auch noch Komödien Battle, haben die auch noch gehabt damals in der Antike. Das wird ja immer spannender. Sagen Sie uns doch noch, Herr Holzberg, wo, außer in diesem tollen Begriff, merken wir noch die Spuren von Aristophanes? Ich möchte ja fast sagen, er ist auch der Großvater von Neues aus der Anstalt oder so. Aber in welcher Kunst, in welchen Bewegungen haben wir noch Erben von Aristophanes?
Das Blöde ist, dass es die eigentlich aus folgendem Grunde nicht unbedingt gibt. Mhm. Denn er ist nicht ganz leicht zugänglich, weil man, wenn man sich so ein Stück anschaut, muss man relativ wissen über das damalige Athen. Er lebt aber noch fort in der Lysistrate, weil er da diese glänzende Idee hatte, dass während des Krieges, des Peloponnesischen Krieges, die Frauen beschließen, die Männer nicht mehr ranzulassen, um es mal so auszudrücken, also auf Liebesstreik zu gehen und dadurch den Frieden zwischen Athen und Sparta herzustellen, was ihnen auch tatsächlich gelingt. Das ist also da die verrückte Idee, die utopische Idee. Und außerdem lebt er noch durch Sokrates fort, denn er hat im Gegensatz zu Platon den großen Philosophen auch in den Dreck mehr oder weniger gezogen, indem er ihn auf der Bühne auch lächerlich gemacht hat. Aber das gehört nicht unbedingt zum kulturellen Gedächtnis von uns Zeitgenossen, weil er eben aufgrund dieser Aktualität, die er hat, nicht sehr leicht zugänglich ist.
Über Aristophanes und das Wolkenkuckucksheim sprachen wir mit Professor Dr. Niklas Holzberg, Professor für klassische Philologie. Vielen, vielen Dank und schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
Danke, gleichfalls.
Tschüss.
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 Und ich finde diese Alt-Berliner Formulierung, dit ist eine Wolke, finde ich total schön.
Von der Wolke.
Kenne ich aber nur aus Filmen. Also,
ich habe es in echt auch noch nie gehört.
Ja, also jetzt natürlich, wo wir es zitieren. Aber es würde keiner mehr benutzen. Was ich so interessant finde, ist, dass es ja immer wieder neue Begriffe gibt. Jetzt zunehmend natürlich englische Begriffe, die bezeichnen irgendwas als toll.
Du hast doch so Teenager-Kinder oder ich sag mal Ex-Teenager-Kinder.
Die kommen langsam schon raus. Da. Ja, natürlich. Ja.
Was ist denn gerade der heiße Scheiß?
Ja,
bei uns war es ja noch cool, dann war es eine Zeit lang Ghetto, dann war es Bombe und
Ghetto,
dann war ich raus.
Ghetto gab es bei euch, glaube ich, nur im Spandauer Vorstadt. Ghetto, Bombe kenne ich mehr so aus dem Umland, aus Brandenburg.
Zwei Kategorien, Standard und Bombe.
Ja, also sagen wir mal so, ich glaube meine Sozialisierung für das, was toll ist, ist natürlich total 80er.
Mhm.
Und cool ist was glaube ich aber heute auch noch gesagt wird. Das ist auch nicht total, da lacht jetzt keiner, der jünger ist, wenn einer sagt, oh, das finde ich cool. Ich erinnere mich, dass es dann irgendwann auch noch sowas gab wie Mega. Das war schon immer, ist schon ein bisschen komisch.
Warte, Mega mit 4E. Mega!
Ja, ich weiß, dass natürlich die größte Errungenschaft in unserer Jugend war, dass irgendwann die Eltern aufgegeben haben, einen zu ermahnen, wenn man geil gesagt hat, weil
das
eben so normal wurde. Ja, aber es war, ich meine, ja, also immer so, ich glaube, meine Eltern hätten es nie selber gesagt. Aber das ist natürlich
mein Vater schon, ich kann mich gut erinnern.
Ja? Ja.
Das, hör mal, das ist geil.
Ja, bei deinem Vater passt das ja auch total, finde ich. Der war ja auch, sagen wir mal, auch Berufsjugendlicher. Ich weiß, dass es so Begriffe gibt, die meine Kinder aber nicht so exzessiv benutzen wie Klatsch aus dem Englischen zum Beispiel.
Ja, also Klatsch ist doch aber auch ein Wort für eine kleine Handtasche.
Klatsch?
Das kenne ich von Germany's Next Topmodel.
Auch ein Wort für die Gangschaltung im Auto. Ich habe keine Ahnung, woher das jetzt kommt, aber Klatsch ist, aber was zum Beispiel meine Kinder regelmäßig benutzen, sind englische Wörter für, wenn es schlecht ist.
Ja.
Dann ist nämlich entweder whack.
Ja.
Oder, das finde ich besonders lustig.
Das kenne ich, mein Schlüssel ist manchmal weg. Dann muss ich ihn lange suchen.
Ja. Oder sie sagen, das ist total ass. Und das finde ich
wirklich, das ist aber lustig.
Das ist wirklich lustig. Aber irgendwie auch uncool, aber lustig. So.
Ja.
Wir waren der Film, der war total ass.
Für einen Arsch, oder?
Genau.
Da waren wir doch aber viel früher dran dann, weil für einen Arsch sagen wir ja schon.
Ja, aber es ist nicht international.
Ah, stimmt.
Ja. Das ist ja ass.
Ja.
Das ist ja, als wenn du sagen würdest, boah, der Film, der war ja Gangschaltung. Das würde, oder Handtasche. Das würde ja auch nicht funktionieren, weißt du?
Was sagt mein Getöcht immer? Oh, jetzt habe ich das leider vergessen. Das ist auch so ein schönes Wort.
Siehst du, so hörst du deiner Familie zu.
Ich denke nochmal drauf rum, mir fällt das bestimmt auch noch wieder ein.
Weißt du, wie ich das fände? Mega.
Also ich fände, das Schnafte, das wäre annähernd eine Wolke.
Aber auch, wäre auch Töfte, oder?
Ja.
Und ein bisschen Knorke.
Ja, aber nur Tendenz Töfte.
Ich weiß, dass du selten liest. Du bist eher der Mann, der Hörbücher hört. Ja. Hast du das Buch von Walter Isaacson gehört, die Biografie von Steve Jobs?
Nee.
Nein. Dann kann ich dir
Sollte ich das tun?
Ich glaube, es ist, könnte dich brennend interessieren. Okay. Was ich sehr schön finde, ist, heute sind ja Cloud-Dienste etwas ganz Normales. Und der von Apple heißt iCloud und der funktioniert ja auch seit ein paar Jahren so, dass die Leute jetzt nicht groß auf die Barrikaden gehen. Es gab einen Vorgänger davon. Ich weiß gar nicht, ob wir damals auch in unserer alten Sendung Escape darüber gesprochen haben. Das war diese Idee me.com. Also ja, da sollte man, genau. Das, im Prinzip war das die Idee von frühen Cloud-Diensten, wo man eigentlich auch schon Daten in der Cloud speichern können sollte.
Und einen digitalen Zwilling von seinem Handy quasi schon hatte.
Genau, auch wenn es das Begriff damals noch, ja, den Begriff damals noch nicht gab. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es damals schon Apple-Handys gab, vielleicht ja. Was ich aber weiß, und das erinnere ich eben aus diesem Buch ganz großartig, dass dieses Ding total schlecht war. Mhm. So. Und jetzt normalerweise würde man ja sagen, jetzt bringt eine Firma ein Produkt raus und der Chef stellt es auch fulminant vor und dann merkt man, es ist einfach schlecht und alle beschweren sich und die Presse zerreißt es und die User beschweren sich und dann würde der Chef sagen, nein, das ist total gut und es sind bedauerliche Einzelfälle und es liegt am User und, ne, und so weiter und so fort. Und was Steve Jobs gemacht hat, und ich will nicht sagen, dass das ein guter Führungsstil ist, ich will nur sagen, dass ich das wahnsinnig interessant fand, der hat wirklich alle, ich glaube 100 oder 200 Leute, die an me.com gearbeitet haben, in einen Raum zusammenrufen lassen und hat sich vor sie hingestellt und hat sie einfach nur von oben bis unten fertig gemacht. Und hat gesagt, ihr habt uns alle enttäuscht, ihr habt total versagt, wie kann das sein, das sind nicht unsere Maßstäbe, geht weg und schämt euch. Also er hat denen so richtig eine Abreibung verpasst.
Also ich würde schon sagen, es ist ein schlechter Führungsstil. Es ist schön für die User, aber ganz schlecht für die Stimmung im Team.
Interessante ist, ich meine, das hat er immerhin, muss man sagen, ja nicht in der Öffentlichkeit gemacht. Das ist schon mal gut, ja. Also er hat nicht über seine Leute gelästert in diesem Fall. Aber er hat denen gesagt, Leute, das ist einfach Mist. Und das finde ich wiederum gut. Ein Mann, der so oft im Prinzip, also es gab ja auch diese Idee, dass er so ein, sie nannten das Reality Distortion Field, also ein Feld, was die Realität verzerrt, weil er gesagt hat, wir schaffen das in 2 Wochen. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen mindestens ein halbes Jahr. Dass so jemand dann aber realistisch genug ist zu sagen, okay, wir haben einfach mal Mist produziert,
ja,
und dann auch auf uns die Presse zu hören und nicht nur zu schimpfen, wir werden verrissen, das fand ich dann schon ein sehr interessantes Detail. Und das hat unter anderem, glaube ich, dazu geführt, dass dann der nächste Cloud-Dienst deutlich besser
war. Weißt du, ich war ja auch, zumindest was die Smartphones anging, die ersten Jahre absoluter Apple-Jünger und Freak,
ja,
eben bis Steve Jobs gestorben ist und, ja, danach irgendwie für mein Gefühl nur noch irgendwie halbfertige Geräte rauskamen.
Ja.
Ich konnte kein Backup mehr in der Cloud machen. Keine Ahnung, ob das Ding noch Mi oder schon iCloud hieß. Und bin deshalb ja dann irgendwann weg von Apple hin zu Android. Ja. Du bist dem Laden ja treu geblieben. Sind sie wieder auf Jobs Spur oder
du,
auf
Linie? Ich will dazu gar nichts sagen. Also das ist so Geschmackssache und ich finde, das muss jeder selber wissen. Ich habe allerdings neulich mal wieder mit Tim Cook natürlich gesprochen und der hat mir gesagt, das war in deinem Fall tatsächlich ein Nutzerfehler.
Ja,
das habe ich mir damals ja auch gedacht, ja. Insofern aber, hey, die Welt ist bunt und benutze das Handy, was du benutzen möchtest und womit du als einfacher Nutzer halt gut klarkommst, würde ich sagen.
Schön. Ich würde es gerne mit den Worten von Rufus sagen aus Bill und Ted's verrückte Reise in die Vergangenheit. Bunt ist die Zukunft und granatenstark, Hoshi.
Ich bin ja alt.
Ja, ja.
Nicht ganz so alt, wie du dich fühlst morgens.
Nee, aber, das geht ja auch gar nicht.
Aber ein bisschen älter als du.
Ja.
Und ich merke tatsächlich, also ich war schon immer ein bisschen verwirrt, aber jetzt, pass mal auf, und jetzt ist es so. Jetzt ist es aber so, jetzt früher habe ich mich immer an, oder zumindest subjektiv fühlt es sich so an, als ob ich mich zum Beispiel, wenn ich mal mit einem Kollegen irgendwas gemacht habe, immer wusste, wie dieser Kollege hieß.
Ja.
Oder wenn ich mal irgendwas gesehen habe, dann wusste ich immer, wer dabei war. Und das fällt mir heute immer mal schwer. Und dann denke ich, was ist denn da los? Jetzt gibt es mehrere Erklärungen. Das eine ist Brain Fog. Ja?
Ja,
Wolke im Gehirn, weil ich hatte ja auch schon mal Corona.
Mhm.
Das andere ist Alterserscheinung.
Mhm.
Ja, Leute werden ja immer tüdeliger, bis sie irgendwann nicht mal mehr wissen, wer sie selber sind.
Mhm.
Und dann sage ich mir, es könnte ja auch eine ganz normale Erklärung sein. Als ich 30 war, waren alle Erlebnisse, die ich so erinnert habe, meine Erinnerungen setzen ja mit wenigen Jahren ein, keine Ahnung, höchstens vielleicht 25 Jahre her. Jetzt können die aber irgendwie 50 Jahre her sein. Und vielleicht ist es dann auch ganz normal, dass man in der Rumpelkammer seines Gedächtnisses mal was nicht
findet. Ich hätte noch zwei Möglichkeiten. Es
könnte
einfach eine zunehmende Ignoranz deinerseits sein.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Oder eben eine zunehmende Altersstarrsinn. Weißt du, nach dem Motto, also wie bitte, ich bin jetzt an die 90 Jahre alt, ich übertreibe jetzt leicht.
Ja, leicht.
Muss ich mir jetzt wirklich in meinem Alter so kurz vor der Rente,
wir
wissen ja, die Rentenalter ist ja später, auch noch deinen Namen merken? Weißt du, also ich meine, das wäre ja...
Nee, aber das Problem ist ja, ich hatte mir den Namen gemerkt.
Ja.
Also ist ja auch nicht so, dass ich mich an die Begegnung mit neuen Leuten nicht erinnere. Die Leute, mit denen ich gestern Kontakt hatte, die ich auch vorher nicht kannte, da kann ich dir alle Namen sagen. Es geht ja darum, dass ich der liebe Mensch auf der Schulbank, mit dem ich da zusammen war in dem Fach, natürlich nicht meine besten Freunde, mit denen ich heute noch Kontakt, aber so, wie hieß denn denn dieser Typ eigentlich?
Na gut, okay, aber das ist wahrscheinlich wirklich einfach noch ein paar Jahrzehnte länger her.
Ja, eben.
Und
das ist schön, du beruhigst mich gerade.
Genau, und in der Zwischenzeit sind ja so viele neue Namen dazugekommen.
Ja, das stimmt. Also, ja.
Du musst dir das vorstellen,
so ein, neu auch nicht, so ein Instagram-Algorithmus. Ja so, die meisten Namen sind ja dann doch Remixe. Also wie viele Dirks und Svens kennt man?
Viele.
Oder Andrease.
Was ist das überhaupt, die Mehrzahl Andrease oder ist es Andreasi?
Du, du meinst André Agassi? Das ist der Tennisspieler, glaube ich. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Also auf jeden Fall hast du mich jetzt mit deiner Bestätigung sozusagen der Rumpelkammer-These, hast du mich ein bisschen erleichtert, lieber.
Ja. Unter
lieber
uns,
hilf mir mal.
Aber also ich kenne dich ja schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und dass du nicht ganz richtig im Kopf bist, weiß ich doch. Ich meine, wie viele Gespräche haben wir geführt, die nur in deinem Kopf stattgefunden haben?
Wie, Moment, du beklagst Gespräche, die nur in meinem Kopf stattgefunden haben? Das finde ich merkwürdig. Wir sollten dringend mit einem Neurologen sprechen. Ach, machen wir ja gleich. So, und wir haben gerade über das gesprochen, wo man dann selber so das Gefühl hat, mein Kopf funktioniert vielleicht nicht richtig, ist aber wahrscheinlich tatsächlich nur ein bisschen Tüdeligkeit oder eben die Rumpelkammer des Gehirns, in der einige Erlebnisse lange zurücklegen. Es gibt tatsächlich ein Phänomen, das Brain Fog heißt, vor allem im Zusammenhang mit Long-Covid. Long-Covid, also Nachwirkungen einer Covid-Erkrankung, können viele Symptome haben und auch viele unterschiedliche bei unterschiedlichen Menschen. Eine aber eben heißt Brain Fog und das fühlt sich ein wenig so an, als hätte man Wolken im Kopf. Was da genau passiert, ob wir es schon verstehen und was man vielleicht dagegen tun kann, das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus.
Morgen.
Magnus, also wenn man krank ist, ob jetzt Covid oder grippaler Infekt oder so, man kennt ja dieses Gefühl, so wolkig, wattig in der Birne zu sein. Woher kommt denn das erstmal?
Keine Ahnung, das mag mit dem Fieber zu tun haben oder so. Und das ist auch gar nicht, auch nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was man im Zusammenhang mit Corona als Brain Fog bezeichnet. Mhm. Das ist eine andere Hausnummer. Das ist was wirklich anderes. Das ist nicht so ein bisschen sich nicht ganz gut fühlen oder sich nicht konzentrieren zu können oder so, sondern das ist richtig eine massive Veränderung von Gedächtnis, dauerhafte Müdigkeit, Veränderung Schlafrhythmus, möglicherweise depressive Verstimmung, vor allen Dingen aber ist die Konzentration gestört, die Aufmerksamkeit gestört. Mhm. Und das massiv.
Okay, also die Konzentration ist gestört. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bei so Leuten, die unter ADHS leiden? Wie und bei Leuten, die einfach sprunghaft sind und gerne mal nebenbei surfen? Oder was genau ist dann sozusagen für die Betroffenen der Fall?
Also die Schilderungen sind relativ drastisch. Mhm. Das sind häufig Leute, die sehr aktiv sind, also kommunikativ sehr aktiv. Und wenn diese könnt ihr euch beiden ja vorstellen, wenn diese Kommunikationsfähigkeit zusammenbricht, das Reden können und auf andere eingehen können, Klammer zu,
wow, okay.
Dann wird's ernst, dann wird's wirklich ernst. Insofern ist der Begriff Brain Fog einerseits ein schöner Begriff, weil er so plastisch und so gut illustriert, andererseits ein blöder Begriff.
Klingt voll nett.
Ja, weil er voll nett ist und damit verharmlost. Diese Leute, einer beschrieb das, er hätte jetzt so ein Naja-Leben. Der verliert immer den roten, er oder sie, weiß ich nicht, verliert immer den roten Faden und kommt dann auf, will irgendwas sagen. Naja, andere brauchen Ewigkeiten, um ein Konferenz, also so ein Online-Meeting zu veranstalten. Mhm. Es gibt, die beschreiben sich, das sind Leute, wie gesagt, sehr aktiv, die beschreiben sich, wie wenn sie früher ein Sportwagen waren und jetzt so eine Schrottkiste. Also Bilder mit Autos finde ich langweilig, weil ich Autos langweilig finde, aber es ist trotzdem relativ eindrucksvoll. Es verändert sich tatsächlich die Persönlichkeit, es verändert sich viel.
Okay, ich glaube, jetzt habe ich das erste Mal verstanden, das ist eben nicht so, dass man leicht ablenkbar ist, sondern man hat tatsächlich Schwierigkeiten sozusagen überhaupt in seinem eigenen Alltag zu funktionieren. Das ist nicht, dass man abgelenkt wird von etwas, was man besser findet als das, was man machen muss, sondern selbst das, was man machen will, kriegt man eigentlich nicht mehr auf die Reihe und merkt es dabei.
Was kann man tun gegen diese Symptome?
Es gibt, also erstmal muss man sagen, das ist gut, dass das jetzt einfach mehr im Mittelpunkt steht. Das gab es bisher auch, es gab es bei Krebspatienten, es gab zwar Schlaganfallpatienten, es gab zwar HIV-Patienten, aber jetzt durch diese Corona-Welle ist das Ganze erstmal in die Öffentlichkeit gerückt und wird einfach ernster genommen. Das ist schon mal Punkt 1, das ist gut. Also wir haben solche Patienten und wir können sie jetzt begründet ernst nehmen. Wir können begründet Mut machen, wir können den Leuten tatsächlich sagen, dass es sich bessern wird. Es bessert sich in fast allen Fällen, relativ schnell. Wir können ihnen darüber hinaus sagen, dass zum Beispiel Schlaf und Regelmäßigkeit des Lebens eine große Rolle spielt. Und jetzt wird es ja offensichtlich schon ein wenig diffus. Wir können Sprachtherapie anbieten, wenn die Leute zum Beispiel Wortfindungsstörungen haben. Es gibt einige, die sich dann aus Angst vor dieser Krankheit unterfordern, die also sich nur noch schonen, die dann einfach nicht mehr am Leben teilnehmen. Das ist falsch. Es gibt andere, die sich überfordern und sagen, es muss alles so weitergehen, wie es bisher ging. Das ist auch falsch. Also sie müssen sich auf diese neue Lebenssituation, die es wirklich ist, einstellen. Dabei können wir ihnen helfen. Was wir nicht haben, ist eben ein Medikament.
Mhm.
Was wir nicht haben, ist ein Test. Aber ich kann auch eine Sache erwähnen, wenn ich darf.
Klar, na klar.
Die Sache ist, es gab eine ganz spannende Studie in der Zeitschrift Cell. Das ist eine der Bibeln der Wissenschaft. Und die haben jetzt zum allerersten Mal etwas ganz, ganz Interessantes gefunden, nämlich einen Zusammenhang zwischen Long-Covid-Symptomen, nicht nur diesem Brain Fog, sondern auch anderen Symptomen, und dem Serotoninspiegel im Blut.
Mhm.
Das ist hochinteressant, weil Serotonin ist ein Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, der zum Beispiel auch bei Depressionen erniedrigt ist. Und dieser Serotoninspiegel geht häufig bei viralen Erkrankungen runter, aber er geht danach immer wieder rauf auf den normalen Spiegel. Und das tut er bei vielen oder bei den allermeisten in dieser Studie, tat er das nicht.
Mhm.
Er tat es auch nach Monaten nicht. Und dann haben sie versucht, einen Zusammenhang herzustellen, also woran kann das liegen? Und dann haben sie eben bei diesen Betroffenen sehr lange später noch Viruspartikel im Stuhlgang gefunden. Dann haben sie gesehen, dass das Immunsystem dadurch wahrscheinlich befeuert wurde und dass durch diese chronische Entzündung im Körper die Bildung von Serotonin behindert wird. Es kann sein, dass man jetzt zum ersten Mal sozusagen einen ersten Hinweis hat. Es ist nicht mehr als ein Hinweis, es ist nichts, was wir heute oder morgen in der Behandlung einsetzen könnten. Aber es ist eine richtig große Hoffnung.
Man kann Menschen helfen, die Brain Fog haben, zum Beispiel als Nachwirkung von einer Covid-Erkrankung, demnächst vielleicht sogar mit einer Therapie, denn es gibt neue Spuren. Über all das sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Dankeschön, Magnus.
Danke, Magnus.
Ich danke euch.
Für mich die schönste Stelle im Interview, für Menschen, die an Wortfindungsschwierigkeiten
leiden. Und das war nicht inszeniert.
Also Sie als langjährige Hörerinnen und Hörer kennen natürlich Roman Schamow als Sänger, zum Beispiel von den Weird Fishes oder mit Lucy van Ork bei den Meistersingern und als Schauspieler. Zuletzt haben wir hier in 2 auf 1 über das tolle Stück Big Five gesprochen.
Ja, und das neue Stück mit Roman in der Hauptrolle, wieder im Schlossplatztheater in Köpenick, heißt Die Wolkenpumpe. Wie passend zu unserer Sendung. Es wurde inszeniert von Birgit Grimm und widmet sich dem zu Unrecht wenig bekannten Komponisten Erwin Schulhoff. Die Musik zu dem Stück komponiert hat Jonathan Boulevard, der auch schon die großartige Musik zu Big Five komponiert hatte. Und Roman und Jonathan sind jetzt beide bei uns zu Besuch im Studio. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Premiere und zu den ersten beiden Vorstellungen, die ihr hinter euch gebracht habt.
Schön, dass ihr da seid.
vielen Dank.
Wir sind auch glücklich, bei euch sein zu können. Heute sehr aufgeregt und
Atmen, Roman. Genau. Lass uns mal ein bisschen Begriffserklärung machen erstmal. Woher kommt denn der Titel Die Wolkenpumpe? Das Wolkenkuckucksheim konnten wir schon klären, jetzt Die Wolkenpumpe.
Das ist halt ein Werk von Erwin Schulhoff. Mhm. Der war sehr, sehr, sehr tätig, hat sehr viele Dinge geschrieben in seinem doch relativ kurzen und ereignisreichen Leben. Und eines davon heißt eben Die Wolkenpumpe.
Mhm. Das klingt total spannend. Klingt eigentlich fast wie so ein, finde ich, früher Science-Fiction-Film eher als so ein Stück. Jetzt heißt bei euch auf der Webseite Die Wolkenpumpe ein hyperaktives Oratorium. Geiler Begriff, aber was steckt dahinter? Ist der Text hyperaktiv? Ist die Musik hyperaktiv?
Habt ihr alle HDHS?
Nee, das kommt ja alles entgegen.
Alle auf der Bühne gehen, das sind ziemlich hyperaktiv. Roman am meisten, glaube ich. Aber die Musik ist zwar auch etwas hyperaktiv.
Also etwas hyperaktiv. Jonathan, hör bitte auf. Also was Jonathan da komponiert hat, ist unfassbar. Ich sage immer zu ihm, eine Sekunde in deinem Kopf, ich würde explodieren. Weil er wirklich gleichzeitig auf einem Keyboard Bass spielt und dazu dann noch am Schlagzeug sitzt und diese Sachen ständig sich wechseln. Das ist ein endloses Kaleidoskop von Klängen, Rhythmen und Musik, genau. Und Zitaten, und es ist ganz toll.
Ganz genau. Da höre ich hyperaktiv, weil man hat nie 5 Sekunden Ruhe, es wechselt immer ab.
Also, wow, das klingt aufregend.
Wenn wir so Chorelle zuhören, so Musik, also Foxtrot aus den 20er Jahren, viele ganz alte Sachen, die einfach nur, wie Roman sagte, sehr kaleidoskopartig aufeinander kommen.
Sozusagen. Das klingt aufregend und auch ganz schön hektisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber wahrscheinlich im besten Sinne. Jetzt war Schulhoff ja selber auch Komponist. Du hast die Musik dieses Stückes aber komponiert. Wie viel steckt da noch drin? Also was ist neu, was ist übernommen, was ist vielleicht in Anlehnung an den
Und wäre Schulhoff damit fein? Das ist ja auch,
das kann ich euch dann sagen
später. Das hoffe ich sehr, kann mir vielleicht später Bescheid geben. Ja. Aber ja, eigentlich ist alles original, also von mir die Musik, aber es sind viele Fakes und Deepfakes dabei sozusagen.
Musikalische Deepfakes.
Musikalische Deepfakes, genau, weil ich wollte gerne die Musik der 20er Jahren oder von den früheren Jahren ein bisschen reproduzieren, aber nicht so 1:1 kopieren, sondern auch das eigenhändig machen. Dann habe ich viel Musik gehört, von den ersten Aufnahmen überhaupt, die gemacht wurden. Und bis zu den 50er Jahren vielleicht. Und dann habe ich einfach nur viel, viel Salonmusik gehört, Walzer gehört, Foxtrot gehört, also wirklich viele, also die Tanzmusik, ja, von damals. Und mich damit beschäftigt.
Und sind denn von Schulhoff die Sachen, die er damals gemacht hat, gibt es da von allem Aufnahmen oder hast du Noten studiert oder beides?
Beides. Ja? Okay. Viele Noten gelesen irgendwie. Ein ganz wenig davon geklaut, muss ich gestehen, aber nicht so viel. Und es gibt Aufnahmen davon und Noten und man kann sich damit schon gut beschäftigen.
Es ist kein Diebstahl, es ist eine Reminiszenz. So, genau, jetzt, wir sind gerade so schön bei der Musik. Bevor wir gleich noch ein bisschen über den Inhalt des Stückes sprechen, würde ich sagen...
Und über den Mann auch und seine Biografie.
Lasst doch mal bitte was hören, ihr zwei. Also ihr habt ja gesagt, ihr könntet hier mal live a cappella quasi im Studio was ansingen.
Wir haben eine tolle Begleitung.
Ja, genau. Wir haben mal was zusammengetan, was auf der Bühne noch mal anders arrangiert ist auch. Und wollen wir mal. Es wurde mir gesagt, dass ich einmal ein Junge mit erwartungsvollen Augen war. Nun habe ich mich geändert. Ja, die Augen sind es nun nicht mehr, aber innerlich werde ich vielleicht mein ganzes Dasein erwartungsvoll sein. Der Sprung von Sensation zu Sensation. Und jetzt stehe ich am Eingang des Zukunftslandes, elend und trotzig, elend und trotzig. Und da ich Mensch bin, will ich das Gute, will Gutes geben. Ich bin Mensch und will um Menschen wissen. Ich sehe meinen Weg deutlich. Und ich will, dass sich mir Realität und Kunst vereinigt. Ich will jeden Unsinn an Erkennen bewahren, weil alles Ausdruck ist, alles Regung eines bestimmten Empfindens, irgendeiner Lebendigkeit ausdrückt, die zu sein hat.
Wir sprechen über die Wolkenpumpe. Gerade hörten wir ja einen kleinen Live geklangschalten und gesungenen Auszug daraus. Geklangschalt ist auch ein schönes Wort. Aber
sind so geklangschalt.
Ja, das finde ich total schön. Bei uns immer noch Roman Schamhoff und Jonathan Boudevin. Und wir haben gerade eben ja schon ein bisschen über die Musik gesprochen und über das Stück, aber noch nicht sehr viel über Erwin Schulhoff, der ja nun, ohne den es dieses Stück nun definitiv nicht gäbe. Roman, du bist Erwin Schulhoff auf der Bühne.
Ja.
Und erzähl uns doch ein bisschen erstmal über diesen Mann, bevor wir gucken, wie viel er auch in deinen Alltag und in dein Leben jetzt eingedrungen ist.
Und das war wirklich extrem, auch also schon im Vorfeld. Ne? Also bevor wir angefangen haben zu proben, hatte ich irgendwie einen Traum über eine Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kind, was in dem Stück gar nicht thematisiert wird und ich auch nicht wusste im Vorfeld. Und ich dann also der Regisseurin Birgit davon erzählt habe und sie, also den Mund, der stand ja offen, weil sie sagt, ja, das war etwas, was ganz wichtig in Erwin Schulhoffs Leben war, dass er sich mit den Eltern, die seine Karriere als Wunderkind, er war ein Wunderkind, musikalisches Wunderkind, wurde wirklich gesponsert von seinen Eltern, auch dafür, dass er studiert studieren kann. Und die haben sich dann aber, ich glaube auch vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg, weil er hat für Österreich im österreichischen Heer im Ersten Weltkrieg gekämpft. Das hat natürlich seine sein Leben komplett umgekrempelt und auch seinen künstlerischen Output. Und er war, das sage ich eben auch immer, was ich ganz wichtig finde, das, was wir da tun, auch Foxtrot, also auch, und wir, vor allen Dingen ist es auch die Dada-Bewegung, die ihn beeinflusst hat und die er beeinflusst hat, das war damals zu der Zeit Punk pur. Das merkst du auch in dieser Energie. Und wenn ich da stehe, ich spüre das schon. Und es gibt auch Sachen, die ich machen kann und nicht machen kann, wo ich dann auch mal nachfragen muss, biografisch, was ist denn da jetzt los? Also zum Beispiel so eine ganz kleine Geschichte noch, dass ich zu unserem Tenor, ne? Daniel? Ja.
Daniel, genau, Daniel Anders.
Da sollte ich so zwei, drei Sachen sagen, so die für mich nicht gepasst haben. Aber dann muss man sich immer fragen, ist das jetzt Erwin und oder Roman? Das ist natürlich Erwin, weil ich mich so hinwenden sollte zu ihm und irgendwie was sagen. Und ich sage, ich kann das nicht. Das kann ich nicht. Und dann habe ich nach der Probe wirklich so... und nach der Probe...
Klingt dann, auch gar nicht affektiert übrigens, wenn ich jetzt so sage.
Gar nicht. Dann habe ich auch so gesagt, sag mal, war der aber homophob oder so? Was war denn da los? Und dann sagt sie, nein, das nicht, aber er war sehr chauvinistisch. Und dann habe ich so gedacht, krass, da kommt es her. Weil ich habe ganz tief gespürt, das geht nicht, ich kann
also
das nicht
tun. Also du channelst jetzt sozusagen den Erwin.
Auf eine Art ist er immer wieder anwesend.
Ja.
Verrückt. Der Erwin ist also der böse Roman?
Nein, nicht böse. Aber weißt du was, es ist eher so, dass ich empfinde immer wieder zwischendurch auch die Berührung, dass das da sein darf wieder, weil er ist ja sehr zu Unrecht vergessen worden und dass das wieder auf der Bühne stehen darf und dessen Platz bekommt, auch die Geschichte und so, das ist großes Wohlwollen.
Ich habe das Stück jetzt noch nicht gesehen, ich freue mich schon sehr drauf, ich werde es mir angucken, aber was ich schon weiß über den Mann ist, also der ist ja genau in dieser Zeit gestorben, ist er dann glaube ich 42, genau. Also mitten im Zweiten Weltkrieg, ist jemand, ja, der sozusagen von beiden Weltkriegen erfasst ist, ja, der diese abgefahrenen künstlerischen Bewegungen mitgemacht hat, der aus einer jüdischen Familie kommt, aber genau, der sich immer irgendwie als Weltbürger und Universalist gesehen, ja, hat.
Darum,
oder?
Geht's absolut. Das, ja, ist auch, finde ich, die Quintessenz des Stückes.
Genau,
diese, ja, also das, was wir stehen da auf der Bühne und was da, was, also für mich das ist, was ich am tiefsten empfinde, wenn ich das sage, ist, er sagt, ich will Mensch sein und suche Menschen einerlei welcher Konfession und Nationalität. Das steht richtig mittendrin im Stück zu sagen, es geht um Kontakt, es geht um Gemeinschaftlichkeit.
Ja, also eben im Prinzip genau das, was die Leute wie ich und ihr wahrscheinlich auch heute beklagen, dieses Zerfallen, die Lager, die Leute durchaus gegeneinander. Das war ja damals zu der Zeit vor 100 Jahren quasi genauso.
Absolut.
Und er war eine starke Stimme dagegen.
Ja, also ja. 100 Jahre alter Punk quasi.
Auf der, ja, genau.
Wann sind richtig die nächsten Vorstellungen? Wann kann man das Ganze live erleben?
Also heute ist sozusagen die dritte Vorstellung, die zweite Vorstellung nach der Premiere und dann spielen wir das Ganze noch 7 Mal. Jeweils also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nächste Woche und dann nochmal Donnerstag, Freitag und Sonntag kommen im Schlossparktheater, Schlossplatztheater Köpenick nochmal Vorstellungen.
Genau, und wenn ihr auf die Homepage des Schlossplatztheaters geht, dann gibt's da natürlich auch alle Daten und noch ein bisschen mehr Informationen zum Stück.
Bilder, ein bisschen Text, genau, alles da.
Ja, die Musik haben wir, der muss schon live hingehen und kann sie sich dann anhören. Vielen, vielen Dank für euren Besuch hier im Studio. Die Wolkenpumpe heißt das neue Stück im Schlossplatztheater in Köpenick. Roman Schamow ist dabei in der Hauptrolle und die Musik gemacht von Jonathan Boudvin. Vielen, vielen Dank für euren Besuch und noch viel Spaß auf der Bühne.
Ja, danke schön, dass wir hier sein durften. Ja, danke.
Viel Erfolg mit dem Stück.
Danke sehr.
Die siebte Frage.
Zum Thema Wolke jetzt anrufen 0331 70 99 111 und gewinnen. Im November gibt's bei uns wieder was zum Schlemmen, aber auch zum Lesen. Das Buch 24 Genussmomente von einer unserer 2-auf-1 Genussexpertinnen, Angelika Schwaff. Die veröffentlicht ihre Rezepte unter anderem im Zeitmagazin online. Jetzt ist ihr Adventskalender erschienen. Ich habe es hier in der Hand. 24 Rezepte, die wärmen, schmecken und inspirieren. Den gibt's zu gewinnen. Also man muss dann wirklich ab dem 1. Dezember die Seiten quasi so auseinander friemeln. Also man kann jetzt nicht einfach so durchblättern. Ich schon, mein Buch ist quasi offen. Aber das für den, der es bekommt, dann eben nicht. Also das heißt, jeden Tag wirklich wie so ein Adventskalender eine kleine Rezeptüberraschung zum Nachmachen. Und obendrein gibt es von der Autorin und Köchin süß-scharfes Tomatengelee und Ingwer und Chili. Cremiges Miso-Karamell mit ganz viel Umami und außerdem noch leckere Überraschungskekse. Also ein sehr individueller und sehr vorweihnachtlicher Preis. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Wolke spielen wir mit Andreas. Hallo Andreas.
Hallo, Morgen.
Und mit Holger. Hallo Holger.
Ja, hallo.
Also, was mich ja interessiert, wir haben vorhin mit einem unserer Wetterexperten, Carsten Brandt, über seine Lieblingswolken gesprochen. Ich glaube, es war Megavolcus complicatus namus oder
ja,
so.
Richtig.
Und deswegen wollte ich, aber mal von euch wissen, was sind dann eure Lieblingswolken? Andreas, hast du eine Lieblingswolke?
Ja, eine, die keinen Regen bringt, sondern nur schön aussieht.
Eine, also am besten keine Wolke, oder?
So eine Fake-Wolke.
Oder nur so eine Deko-Wolke an einem Himmel, der ganz sicher Regen...
Deko-Wolken auf schönen Bildern, genau.
Ja, sehr schön. Holger, wie ist es mit dir?
Ja, Cloud Number 9.
Cloud Number 9, auch nicht schlecht. Ja. Also gute Antwort. Das, ich glaube, das wird euch nicht helfen bei der Vorbereitung auf unser knallhartes Spiel, aber es sind sehr schöne Antworten. Sven, wie geht das Spiel denn?
Das geht so. Der Andreas wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Tut er dies richtig, ist er erstmal weiter dran. Wenn nicht, ist dann der andere dran. Oft geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere ab. Also Andreas, wer soll anfangen? Holger oder du?
Holger, ich rate immer falsch.
Ja, wenn Holger aber immer richtig rät, dann hast du keine Chance. Aber gut, jetzt ist es entschieden.
Okay, aber die habe ich so auch nicht.
Okay. Holger, der Burj Khalifa, der höchste Wolkenkratzer der Welt, hat 163 nutzbare Etagen. Ja oder nein?
Kann sein, ja.
Kann sein, ja. Ich nehme das mal als Ja, das ist richtig, du bist weiter dran. Jetzt zittert der Andreas schon. Ja. Holger, Wolkenfee, F-E-H, ist ein Begriff aus der Heraldik, ja oder nein?
Aber Wolkenfee?
Ja, Fee, Friedrich,
Emil.
Ja, Emil Heinrich.
Aha. Ja, ich sag mal ja.
Du sagst mal ja. Du, sag ich richtig.
Drei.
Holger, der Song Lila Wolken, den hat der Rapper Materia unter seinem alter Ego Masimoto veröffentlicht, ja oder nein?
Jetzt muss mal Nein kommen.
Das kannst du, so kannst du hier nie denken, aber du sagst Nein, ja?
Ja.
Okay.
Du bist richtig.
Ist völlig richtig. Ist völlig richtig. Aber ist statistisch nicht zu halten, die Aussage, aber du bist weiter dran.
Vier.
Holger, die Schauspielerin Wolke Hegenbart hat im Jahr 2004 den Deutschen Comedy-Preis gewonnen, ja oder nein?
Ja.
Muss deiner Meinung nach jetzt hier ein Ja kommen oder war das jetzt Zufall?
Oder was wissen?
Die ist gut, kann sein.
Die ist gut, kann sein. Okay.
Schon lange her.
Du hast so diese relaxte Kann-sein-Attitüde. Die bringt dich offensichtlich weiter. Ja, ist richtig.
Fünf.
Holger, wolkenfrei ist ein WC-Reiniger. Ja oder nein?
Nein.
Nee, stimmt. Das ist eine Schlagerband mit der Frontsängerin Vanessa Mai. Wäre aber auch lustig gewesen als WC-Reiniger. Du bist weiter dran.
Sechs.
Wolkenhain, lieber Holger, ist ein Berg in Nordhessen. Ja oder nein? Hast du schon was gesagt, oder?
Nein.
Nein, du sagst mal nein. Nein ist richtig. Wolkenhain ist ein Aussichtsbauwerk. Ich möchte nur ganz kurz noch mal bei Andreas einchecken. Bist du mit deiner Strategie zufrieden, Andreas?
Ja, genau so wär's bei mir auch gewesen. Ich hätte immer falsch und der hat alles richtig.
Okay, also das
jetzt
heißt,
macht da einen Fehler.
Darauf spekulierst du. Okay,
das war der Plan, Andreas. Sorry, den habe ich noch nicht verstanden.
Also ich kann es nur sagen, wenn Holger jetzt die nächste Frage richtig beantwortet, gewinnt er nicht nur, sondern ist auch der dritte Durchmarsch erst in der Geschichte der siebten Frage. Also, Holger, halt dich fest. Du kriegst jetzt
die siebte Frage.
Wolkentanz, lieber Holger, ist der Name eines Liedes von Zara Leander, ja oder nein? Hallo? Holger?
Du.
Ich sag mal ja.
Du sagst mal ja. Du sagst, Wolkentanz ist der Name eines Liedes von Zara Leander. Ich aber sage dir, es ist der Name eines ehemaligen Zuchthengstes und Andreas hat absolut auf die richtige Strategie gesetzt. Lieber Andreas...
Ja, wunderbar.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Holger, du hast die ganze Arbeit gemacht.
Alles gemacht. Und Andreas starb da.
Danke, Holger.
Aber so ist das Spiel. Insofern, Holger, einfach wieder anrufen und wieder alles richtig wissen. Nur diesmal die siebte Frage auch. Danke, dass du mitgemacht hast. Und Andreas, ja, dir schicken wir das Buch zu. Du hast also einen wundervollen Advent mit 24 Genussmomenten und mit ein paar Leckereien für dich handgefertigt von der Autorin und Food-Expertin Angelika.
Und alle, die jetzt neidisch sind und nicht die nächsten drei Wochen abwarten wollen, wo man wieder um dieses Buch und auch das leckere Paket spielen kann, es ist im Handel erhältlich, wie gesagt, der Zeitmagazin Wochenmarkt Adventskalender 24 Genussmomente.
Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen und schönen Sonntag noch.
Ich danke auch.
Andreas, schön dranbleiben.
Ciao.
Jo.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Die Wolken ziehen.
Klamm ist es, klamm und kläglich. Gerade so erträglich. Hast lang nicht mehr gesonnt. Du musst nicht länger fliehen. Schau, dort, die Wolken ziehen. Dahinter Horizont.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1. Uns hören Sie nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.